Immer neue Folge das Filmcafé, ey, ich pack's nicht, ey. Ey, boah, hypergierig, hypergeil, ey. Ey, was, ein deutscher Film, ey. Ey, kommst du auch vor, ey? Ja, ey, geil. Ey, super, ah, nee, Moment. Ey, ich hab ja Filmcafé-Verbot, ey, scheiße, ey.
Herzlich willkommen im Filmcafé. Du hast auch Lust, mit mir über Filme zu sprechen? Dann kontaktiere mich doch einfach. Einfach auf Social Media anschreiben und los geht's. Und nun viel Spaß mit der Folge.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück im Filmcafé. Mein Name ist Max und ich bin heute hier wieder mit Marius vom Filmdialog.
Hi, danke, schön, dass ich da sein darf. Wie geht's dir?
Gut, geht's mir. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja klar. Ja, du hast mich eingeladen. Wir wollen ja über eine Thematik sprechen, bei der du an mich denken musstest, was mich natürlich immer freut. Und zwar über?
Über den deutschen Film. Dein Kanal ist ja generell, also weswegen ich auch auf dich dann aufmerksam wurde bezüglich dem Thema, weil euer Kanal ja auch viele deutsche Filme bespricht. Ihr seid großer Fan davon. Deswegen war es natürlich Sinn, gleich mit dir das aufzunehmen. Und jeder von uns hat sich drei deutsche Filme rausgesucht und die werden wir jetzt vorstellen. Das sind natürlich Filme, die jetzt nicht so die ultra bekanntesten sind und die wir als durchaus sehr gut erachten. Was würdest du denn sagen, erstmal vorne ab, warum ist der deutsche Film so, also warum hat er so einen schlechten Ruf?
Naja, der deutsche Film, ich glaube, das ist auf jeden Fall multifaktoriell. Das liegt erstmal daran, dass der deutsche Film irgendwann stark am Ende der 80er Jahre nach dieser Hochphase mit neuen deutschen Kino an Relevanz verloren hatte. Sowohl die Arthouse-Filme kamen nicht mehr so gut an, wurden stark kritisiert von dem kleinen Publikum, was sie damals schon guckte. Und der große Mainstream-Film war in dem Moment nicht da. Die Amis hatten ihre großen Blockbuster, die natürlich in den 80ern und 90ern zur Hochform aufliefen. Und das deutsche Kino strauchelte und man hatte nicht wirklich großes Kino. Und die 90er Jahre sind so ein Moment, wo sich das Kino sehr stark neu erfindet in Deutschland und einfach Genres angepackt werden, die es vorher auch gab, aber Coming-of-Age-Filme, wenn man mal in den 90ern guckt, wie viele Coming-of-Age-Filme es dort gibt. Ja, und in den 2000ern, 2010er Jahre, wo dieser Weg halt mit Komödien und Coming-of-Age-Filmen halt wirklich ausgelaufen. Man hat immer wieder dieselben Schauspieler in denselben Rollen mit den etwa selben Performances.
Ja, also alles sehr ähnlich.
Genau. Natürlich nicht, wenn man jetzt mal genau guckt. Jahr für Jahr kommen immer großartige deutsche Filme raus. Immer wieder. Nur halt das, was in den Medien als Bild transportiert wird, ist, wir haben Schweighöfer, wir haben Schweiger und so wird der deutsche Film wahrgenommen. Ob er so im Ausland wahrgenommen werden wird, kann ich nicht sagen, da hin und wieder ja auch deutsche Filme noch Preise gewinnen im Ausland.
Das stimmt.
Aber ich weiß es nicht, ob deren Sicht auf unser Kino so schlecht ist wie unsere Selbstreflexion. Weiß ich nicht.
Das Ding ist, wenn man so deutsche Filme mal, wenn man jetzt jemandem sagt, komm, wir gucken mal einen deutschen Film, denkt er sich direkt, oh nee. Weil, wenn man deutscher Film heutzutage hört, denkt man an Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger. Vor allem Til Schweiger.
Ja.
Und das verbindet man direkt was Negativen oder Schlechten. Weil diese Filme sind halt auch richtig scheiße.
Aber zum Beispiel Schweiger, auch wenn er heute natürlich seit 10, 15 Jahren keinen guten Film mehr dreht, die Sachen, die er in den 90ern gemacht hat,
die waren nicht schlecht, ne?
Genau, und die haben ja auch Fans.
Manta Manta zum Beispiel.
Knocking on Heaven's Door. Sind das hohe Kunstwerke? Nein. Aber es sind Filme, die ein Publikum gefunden haben. Und man darf nicht unterschätzen, viele Schweiger-Filme finden weiterhin ein Publikum, ein großes.
Das stimmt.
Und deswegen ist das, glaube ich, auch immer so eine etwas verquere Wahrnehmung, dass man sich denkt, keiner hat Interesse mehr an den Film. Oder warum sieht man nur das? Aber das liegt natürlich auch an den Leuten selbst. Wenn man immer nur die großen deutschen Filme anguckt und alles andere, wo deutscher Film draufsteht, man ist einfach wegen dem Label sozusagen boykottiert, ist natürlich schlecht. Dann kann das auch nicht wachsen.
Ja, das stimmt. Ihr habt ja auch schon ein paar auf eurem Kanal so ein paar Filme besprochen, die auch aus so Mainstream deutsches Kino sind. Ihr habt, glaube ich, Hotdog besprochen und ihr habt auch, glaube ich, Tigermilch besprochen. Ist so,
Genau,
ne?
Hotdog haben wir besprochen, ja.
Ja, der Hammer. Aber jetzt geht es um Filme, die wir als richtig gut erachten. Da würde ich dich fragen, was ist denn für dich so? Ich werde dir als Gast natürlich den Vortritt lassen. Nenn doch mal einen von den drei Filmen, die du heute mitgebracht hast.
Gut, erster Film ist bei mir Das deutsche Kettensägenmassaker von 1990.
Das ist so ein Schlingsief-Film, oder?
Ja. Und
Ich,
es ist
ja.
natürlich genau das. Es ist Christoph Schlingensief in Reinform. Es geht darum, nach dem Mauernfall, Leute, die von Osten nach Westen fahren werden, sozusagen in der Todeszone, in einem Totenbereich dazwischen, in dem Grenzbereich, werden die abgefangen und zu Wurst verarbeitet. Sie
Okay.
kamen als Freunde und wurden zu Wurst. Und der Film ist natürlich angelehnt an Texas Chainsaw
Klar.
Massacre, versteht sich. Und es ist der zweite Teil von der Deutschland-Trilogie, die ja noch aus 100 Jahre Adolf Hitler und Terror 2000 Intensivstation Deutschland besteht. Und dieser Film ist ein Film, der offensichtlich schnell entstanden ist, der ein Bild darauf werfen sollte, wie Leute sich fühlen, die aus dem Osten in den Westen kommen, was das für eine Kultur ist und was man für ein, was jetzt mit den Leuten passieren wird, sozusagen. Das war so eine düstere Zukunftsprognose praktisch gesehen. Natürlich in dem überspitzten Schlingensief-Gewand, versteht sich. Aber der Sinn im Sinne von, dass die Leute aus dem Westen nicht anschließen können, scheint durch den Film ganz klar durch.
Okay.
Der Film ist handwerklich, wie alle Schlingensief-Filme, vielleicht ausgenommen Egomania und Mutters Maske, nicht unbedingt gut. Die Kamera ist ganz nett. Aber er hat diese Spontane und Wilde, was zum Beispiel auch ein Achternbusch hatte.
Sagt mir auch gar nichts, tut mir leid.
Das Gespenst von Achternbusch ist so der deutsche Skandalfilm, da musste er die Fördergelder vom Deutschen Bund zurückgeben, weil der Film so skandalös ist. Es geht darum,
Oh.
dass Jesus vom Kreuz kommt und Sex mit einer Nonne hat.
Okay.
Also das Gespenst ist tatsächlich ein hervorragender Film mit sehr toller Kritik, aber extrem. Also nicht unbedingt explizit, aber einfach von seiner Thematik her extrem. Und ich sehe auch Schlingensief immer so als Weiterdenker von sowas. Nee, aber der Film ist einfach, er ist unterhaltsam, er ist trashig, er ist all das, was Schlingensief ausmacht, und deswegen unterhält der Film einen auch so gut.
Das Ding ist, du hast mir ganz oft von diesem Regisseur erzählt, aber ich habe mir davon noch nie was angeschaut. Und da, also ich kenne den Namen, aber ich dachte, das ist einfach so, das sind einfach so die Ultra-B-Movies.
Also, Roger Corman machte damals extreme B-Movies in Amerika in den 60ern, 50ern.
Ja.
Und
Stimmt.
den Film sieht man es an, weil sie daraufhin konzipiert sind, wie Knockoffs von großen Filmen zu wirken.
Ja.
Sie wirken, als hätten sie wenig Budget und als wären sie halt der zweite Film, der als zweites läuft. Deswegen heißt es ja auch B-Movie. Und das ist hier nicht der Fall. Die Filme sind mit einer Intention gedreht, schnell zu sein, auf eine gewisse Art günstig, dass man das den Film auch ansieht. Das passt alles in die Ästhetik
Und es
rein.
ist auch durchaus humorvoll.
Ja, also man hat zum Beispiel schauspielertechnisch eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann an Darstellern. Alfred Edel haben wir da drinne sehr oft. Also, der war bei Werner Herzog in Jeder für sich und Gott gegen alle. Und in Süderberghs Hitler, ein Film aus Deutschland. Süderbergh, auch so ein wichtiges Thema. Aber dazu weiß ich tatsächlich noch zu wenig, deswegen werfe ich auch nur den Namen in den Raum. Da habe ich einen Teil von gesehen von Hitler. Ein Film aus Deutschland war schwer beeindruckt. Und ja, aber das ist insgesamt einfach, es ist Kino, was aggressiv ist und was sich einem aber auch komplett verstellt. Also man weiß nicht, es ist sichtlich trashig, es will einen provozieren und es hat immer irgendeine Botschaft über Deutschland, über den Zustand des Landes, über den Zustand der Leute. Das ist meistens so. Und das macht der Film sehr gut.
Aber was du verstehst, wenn ich jetzt Deutsches Kettensägen-Massaker höre, dass er offensichtlich an Texas Chainsaw angelehnt ist, denkt
Ja.
man erstmal, das ist so die deutsche trashige Variante, so ganz billig nachgemacht. Denkt man erstmal.
Genau, und das ist es auch bis zu einem bestimmten Punkt. Also man hat ähnliche Figuren, man hat einen ähnlichen Leatherface, aber der Film weicht so weit davon ab, dass man irgendwann vergisst, dass es sich darauf bezieht. Ich meine, der Film geht nur 63 Minuten. Also der ist wirklich lächerlich kurz, aber man vergisst komplett, dass das eigentlich angelehnt ist an Tobe Hoopers Magnum Opus.
Ja.
Das ist sehr überraschend.
Wenn man ehrlich ist, hat Tobe Hooper auch was anderes Großes nicht gemacht. Oh, okay, doch, Poltergeist, Entschuldigung.
The Mangler.
Den habe ich nicht gesehen.
Guck den bloß nicht an, der ist schrecklich. Eine Mangelmaschine, die Leute frisst.
Ja.
Der Film ist großartig.
Okay. Also von dir aus eine durchaus eine Empfehlung.
Ja, definitiv. Also Schlingensief, das ganze Werk, die Bücher, eigentlich alles, was man von ihm finden kann. Ist auch viel auf YouTube, ausgenommen die Filme, alle bei Mubi und alles gucken.
Na wunderbar. Und auch, ist er denn auch als Person interessant? Interviewmäßig?
Ja, total, total. Also wirklich, die Interviews kann man eigentlich stundenlang runterlaufen lassen, weil da immer lustige Zitate bei rauskommen. Er hatte ja auch eigene Fernsehsendungen und alles. Großartig auch sein unvergessenes Konzept Ausländer raus, wo er in Österreich Container aufgebaut hat im Stil von Big Brother und dort musste dann die Bevölkerung Ausländer mit Telefonanrufen aus dem Land schmeißen. Das war so bitterböse und die Leute haben ihn so gehasst dafür. Das ist großartig. Unbedingt mal angucken davon. Das ist Wahnsinn.
Alles klar. Tja, ich habe was komplett anderes mitgebracht. Auch einen Film, den du locker kennst und der auch gar nicht so unbekannt ist, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der durchaus, als ich den gesehen habe, ich fand, das war so ein deutscher Film, der hat durchaus was Frisches gemacht, nämlich Lola rennt.
Sehr schön.
Ist ein Film mit Franka Potente, die ja auch eine deutsche Schauspielerin ist, die ja durchaus in Hollywood auch Fuß gefasst hat. Die kennt man zum Beispiel auch aus Born Identity. Der Film geht schlappe 80 Minuten und ist aus dem Jahr 98 von Tom Tykwer. Auch ein, finde ich, sehr interessanter deutscher Regisseur. Und es geht um Lola, oh, die aus in einer Telefonzelle ihren Freund Manny anruft. Der ist gespielt von Moritz Bleibtreu. Und der hat versehentlich ganz viel Geld da liegen lassen. Er ist so ein Kurier und hat versehentlich ganz viel Geld liegen lassen. Und dann fängt sie halt an loszurennen, um ihm zu helfen. Und das wird aber, also sie hat irgendwie so 20 Minuten Zeit, das zu machen. Und dadurch entsteht halt so ein rasanter Action-Thriller mit dem Bonus, dass das quasi dreimal passiert. Also das Ganze, sie schafft es halt nicht und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und so ist das wie so eine Art Zeitschleife. Bist du Fan dieses Films?
Ja, sehr. Ich habe ihn, oh, lass mich nicht lügen, zweimal gesehen. Ist aber auch schon länger her. Ich könnte jetzt keine gesamten Szenenzusammenhänge mehr herleiten, aber ich habe den Film noch grob im Kopf. Und ich mochte die Idee damals sehr. Heutzutage ist das, glaube ich, gar nicht mehr so frisch und wäre für die Leute, glaube ich, nicht so überraschend. Nach so Filmen wie, sagen wir mal, Happy Death Day, hier so eine ähnliche Idee rekurrieren. Aber ich mochte einfach, dass Franka Potente in dem Film so klar die nicht nur die Hauptrolle ist, sonst dreht sich ja alles darum, wie sie rennt. Und dann beobachtest du die ganzen kleinen Details,
Ja.
diese Miniaturszenen.
Ich fand
Sie
es.
rennt in den einen Obdachlosen an der Ecke, nächstes Mal nicht. Oder das ändert dadurch ihr Schicksal. So ein bisschen wie Butterfly-Effekt, nur ist Lola rennt nicht scheiße.
fand es so großartig, weil der hat das wirklich sehr, sehr interessant gestaltet. Zum Beispiel, sie legt dann auf und dann gibt es so, dann fängt so eine Techno-Musik an. Und dann gibt es so einen Kamerazoom auf ihr Gesicht und sie sagt sich, Alter, ich muss jetzt los. Und dann gibt es so eine ganz dynamische Kamerafahrt durch das Haus, wo sie, also sie verfolgt so die Treppe runter und dann endet das in so einen, also geht das so über in so einen gezeichneten Stil. Weißt du das noch? Das fand ich in
Ja,
der
ich.
Techno-Musik, das war extrem geil, finde ich. Und das macht extrem viel Spaß. Der Film ist, finde ich, auch, das Konzept nutzt sich halt über diese kurze Laufzeit nicht ab. Und es ist wirklich, finde ich, ein spannender und vor allem dadurch diese Machart und die Idee, die sehr gut umgesetzt ist, ein extrem rasanter und temporeicher Film.
Ja, es ist halt auch einfach ein Film, den viele Leute kennen, fällt mir immer wieder auf. Der lief ja auch jeden zweiten Tag anscheinend im Fernsehen, aber ist halt auch einfach so gut, dass sich das rechtfertigt mit der Qualität.
Ja, also ich fand es wirklich richtig, also immer wenn ich daran denke, ich finde auch den, wie gesagt, der Soundtrack finde ich super und den habe ich auch nochmal abseits des Films gehört. Ich finde, das spricht immer für einen guten Soundtrack. Ist ein richtig, richtig cooler Action-Thriller aus Deutschland. Und Tom Tykwer ist ja sowieso so ein Regisseur, der dann auch noch durchaus Erfolge hatte, ne?
Das Parfüm.
Mit Parfüm oder Cloud Atlas oder sowas.
Genau.
Der hat auch bei diesem Paris Je T'aime mitgemacht.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe den auch nicht gesehen, genau, aber das ist so ein Film, wo ganz viele Regisseure so einzelne Sachen abgeliefert haben.
Okay.
Okay. Und ich weiß nicht, war Moritz Bleibtreu damals schon so bekannt?
Ich glaube, er hatte Lambok da schon gedreht. Ah, okay. Und noch zwei Sachen. Also es war so ein aufsteigender Star.
Aber Franka Potente, ich würde sagen, das war so in Deutschland schon eine Performance, die man mit ihr verbindet.
Ja, in Deutschland definitiv.
Und dann hatte sie aber halt, sie war ja an der Seite von Matt Damon in Born Identity einen internationalen Durchbruch, ne?
Genau. Ja, da war sie riesengroß.
Und mittlerweile und ist sie in Conjuring 2.
Oh,
ist da.
Okay.
Aber ganz klein.
Oh, das wusste ich nicht mal. Conjuring.
Sie hat auch diesen Horrorfilm, Creep. Kennst du den?
Nee.
Geht's um Franka Potente, die in so einem in so einem U-Bahn-Tunnel ist und dann ist da so ein böses Monster.
Okay. Aber sie war auch in Anatomie 2.
Einem und deutschen Anatomie 1.
Stimmt. In Anatomie 1 war sie. Da war sie auch die Hauptrolle.
Ja.
Anatomie 1, fantastischer deutscher Horrorfilm, hier mal eingeworfen. Der in Japan ein relativ großes Kult-Following hat, weil natürlich, ziemlich gut.
Was? Warum hat er da unbedingt so ein großes Kult-Following?
Keine Ahnung. Ich habe nur mal ein bisschen gegoogelt und es gibt ständig Poster und alles mögliche aus Japan. Ich weiß nicht, ob das ein großes Following ist oder ob jemand alle Sachen von diesem Film hochgeladen hat. Auf jeden Fall ist es sehr komisch.
Also wer wirklich so Highspeed-Techno-Adrenalin-Kino sehen will, eingebundene Zeitschleife, der sollte sich auf jeden Fall Lola Rent angucken.
Definitiv.
Fettes Ding, echt. Ich mag den sehr gerne. Ich kann aber auch verstehen, wenn man den ultra ätzend findet.
Ja, schon.
Gut. Mach du doch bitte weiter.
Ja, wir kommen nicht zu einem Film, wir kommen zu fünf Filmen. Und zwar zu etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde für deutschen Film, für eine Zeitspanne. Und zwar, neues deutsches Kino wurde begründet von Alexander Kluge, Edgar Reitz, Werner Herzog. Mhm. Und bei Werner Herzog möchte ich auch verweilen, weil okay. Werner Herzog hat fünf Filme mit Klaus Kinski gedreht. Aguirre, Nosferatu, Wojciech, Fitzcarraldo und Cobra Verde.
Korrekt. Und die haben ja auch dann diese Doku noch.
Die hat Werner Herzog gedreht, weil Kinski da bereits tot war. Genau, und also mein bester Feind, die trotzdem sehr gut ist. Guckt euch unsere Kritik an.
Ich habe die auch letztens erst gesehen, die Doku. Ich fand die auch sehr cool.
Ja, also das ist auch definitiv einfach eine sehr eigene Doku, aber so halt wie die Werner Herzog-Dokus immer sind. Das ist halt dieser Werner Herzog-Stil, eine Dokumentation zu machen.
Marius, jetzt haben wir leider ein Problem, weil ich habe auch einen Film von Werner Herzog hier, den du gerade genannt hast auf der Liste.
Oh, welchen?
Nosferatu.
Ah, schön. Aber schmeißen wir das einfach zusammen und ziehen es ein bisschen länger.
Gut.
Fangen wir mal kurz an. Aguirre ist der erste Film der beiden und ich finde Aguirre sehr gut. Vielleicht der zweitbeste, der aus dieser Kooperation entstand. Er hat ein tolles Thema, finde ich immer. Also es geht um spanische Konquistadore im 16. Jahrhundert, die Eldorado im Urwald suchen.
Ja.
Und man erlebt jetzt einfach die Reise von Aguirre, also Klaus Kinski mit, alle anderen Figuren sind egal, wie in den meisten Werner Herzog Klaus Kinski Filmen, weil es geht um Klaus Kinski. Und das merkt man, Aguirre merkt man irgendwie nicht unbedingt an, dass es so ein Erstlingsprojekt war. Weil ich persönlich vergesse immer, dass Aguirre so weit vorne steht. Ich denke immer, es ist erst Nosferatu, Wojtek und dann Aguirre. Weil ich ordne Aguirre im Kopf immer nahe
Naja.
zu Fitzcarraldo. Dennoch hervorragender Film mit einer tollen Handlung, die nicht unbedingt spannungsgetrieben ist. Sie ist.
Überhaupt nicht.
Nee, das ist es. Der Film ist.
Es ist ein philosophisches Durch den Urwald gehen. So ähnlich wie Stalker, würde ich schon sagen. Kann man, finde ich, vergleichen.
Ja, doch, doch.
So vom Vibe.
Ich sehe, was du meinst. Dieses das Betreten des Urwalds und ab diesem Punkt, wie wenn sie die Zone den Stalker betreten, fährt die Handlung stark zurück. Man erlebt praktisch nur noch eine Reise. Doch, ja.
Das, ich finde, das kann man sehr gut vergleichen.
Und ja, auf jeden Fall Aguirre. Ja, aber Aguirre ist halt einfach ein Film, der so vor sich hin wabert und. Naja, man hat halt auch eine ausweglose Reise. Eldorado finden hat niemand jemals gefunden. Also ist die Reise natürlich ausweglos. Und das macht den Film so interessant, weil man nicht weiß, was das Ende sein soll. Und daher finde ich das Ende auch so schön abrupt und passend.
Finde es so interessant, wie du darüber gerade redest. Ich habe nämlich damals Fitzcarraldo geguckt und danach im Anschluss Aguirre. Und das war ein bisschen zu viel. Ich fand damals Aguirre so langweilig. Aber ich glaube, das ist so ein Film, der auf jeden Fall nochmal Nachholbedarf hat.
Definitiv.
Ich glaube, der ist nämlich, ich glaube, wenn ich ihn heutzutage gucke, ich fände ihn, glaube ich, mega. Aber Fitzcarraldo mag ich sehr.
Ja, Fitzcarraldo definitiv. Ist auch der Beste.
Fitzcarraldo, ein Film über einen Mann, der im Urwald. Was sucht er nochmal?
Er will Holz abbauen und das irgendwie gewinnbringend verkaufen und dann eine Oper
Ja.
bauen. Das ist so, ich finde das in der Handlung nie so ersichtlich, weil das immer so schnell runter erzählt wird und
Aber
zack, sind sie auf
darum
dem
geht's ja auch nicht
Schiff.
im Film. Das Ziel ist nicht das Ziel des
Nee,
Films.
definitiv.
In dem Film hat. Also es geht da auch wieder genau wie bei Aguirre um die Reise. Und bei dem Film war es ja so unfassbar, dass Werner Herzog tatsächlich ein gesamtes Schiff über einen Berg gezogen hat für diesen Film. Und natürlich ist auch Fitzcarraldo das absolute im Nachhinein einer der Szenen, was den Dreh angeht, die auch Kinski sehr, sehr berühmt gemacht haben. Der Ausraster am Set.
Ja, also es hat ihn vor allen Dingen in die Popkultur gebracht, das würde ich sagen.
Wir wollen ja. Das passt ja auch, das ist schon wieder total cool, dass du jetzt hier das sagst, weil wir haben nämlich ein Klaus Kinski Special geplant. Wir wollen über seine gesamte Filmografie sprechen mal. Aber das braucht natürlich extrem viel Zeit, weil der Mann hat extrem viel Filme gemacht.
Habt ihr Kinski
Aber trotzdem
Paganini
können wir
schon
darüber reden.
gesehen?
Nein.
Ist sehr schlecht. Aber ist.
Ich habe mir viele italienische Filme schon angeguckt mit Kinski jetzt.
Die sind meistens immer ganz gut, aber bei Kinski Paganini hat er halt Regie geführt. Ich glaube, das Drehbuch teilweise geschrieben und das Ding funktioniert nicht so pralle. Leider. Ja.
Aber wie stehst du zu Fitzcarraldo? Hast du auch übrigens eine Kritik zu geben?
Ja, die allererste Kritik des Filmdialogs jemals. Es ist mein liebster Werner Herzog Klaus Kinski Film. Definitiv. Er hat diese Größe und er hat dieses, man sieht etwas Monumentales und das weißt du beim Gucken. Das geht auf einen
Ja.
über, so wie wenn man Ben-Hur das erste Mal sieht oder vom Winde verweht. Das hat diese große Energie, die einfach einen
Weil es
erfasst.
so geil gedreht
Ja.
ist. Ja, so aufwendig. Okay, machen wir weiter, wenn wir jetzt schon dabei sind mit Nosferatu, Phantom der Nacht, ist ein Remake aus Deutschland
Genau.
zu einem deutschen Film, nämlich dem Friedrich Wilhelm? Also Friedrich Wilhelm?
Friedrich Wilhelm
Murnau?
Murnau, genau.
Ja, Friedrich Wilhelm Murnau, Stummfilmklassiker Nosferatu von 1922,
Mit Max
was ja auch ein deutscher
Schreck.
Film ist, mit Max Schreck, der damals, wo gesagt wurde, oh, vielleicht ist es ja doch ein echter Vampir,
Gruselig, wa?
weil er ja so überzeugend einfach war, wozu auch noch mal einen Film gibt, ja, der Shadow of the Vampire heißt. Also es ist ja ein endloses Rad. Aber Nosferatu, Phantom der Nacht. Kinski spielt ja fantastisch den Nosferatu. Das ist ein Schauspieler, der passt perfekt in diese Rolle. Und ich finde, der ist auch mit Bruno Ganz, ne?
Ja.
Ja, mit Bruno Ganz ist er und mit Isabel Adjani aus Possession. Und dieser Film, also ich muss sagen, Werner Herzog-Filme waren immer so sehr theatralisch. Und das hat mich damals immer ein bisschen gestört. So dieses extrem langsame, also so dieses sehr theaterhafte einfach. Der hat ja so eine sehr spezielle Inszenierung, auch wie Leute miteinander sprechen. Ähnlich wie bei Fassbinder auch. Fandst du das auch bei Herzog?
Muss ich mal drüber nachdenken, kurz warte. Okay. Also ja, bis zu einem bestimmten Punkt sehe ich das. Die Art, wie sie sich unterhalten, wirkt oftmals sehr gestelzt.
Und so ein bisschen. Ja, ich fand es damals, als ich kannte das halt nicht so, deswegen war es für mich damals, als ich es gesehen habe, sehr befremdlich. Und damals, dieser Nosferatu ist sehr lange her, aber der hat bei mir Eindruck hinterlassen. Ich fand den einfach atmosphärisch und der war extrem toll gedreht, vor allem, finde ich. Extrem geile Atmosphäre und dann, wie auch so langsam das alles sich aufbaut, dass dann auf einmal Bruno Ganz in dem Schloss eingesperrt ist, die Türen gehen nicht mehr auf und am Ende gibt's so, also die Nosferatu-Erzählung ist ja, dass er auch die Pest in welche Stadt ist es?
London? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, Wismar.
Wismar, stimmt.
In Wismar sich die Pest ausbreitet und dann kommen die ganzen Ratten und so. Ich finde, Nosferatu ist ein extrem ekelhafter Film. Ich finde ganz, also die von der Atmosphäre finde ich ganz eklig.
Ich muss tatsächlich sagen, der hat beim zweiten Mal nicht mehr bei mir gezündet. Während Aguirre, Fitzcarraldo das mehrmalige Gucken ohne Probleme überstanden haben, ist Nosferatu bei mir nicht. Der hat nicht funktioniert, leider.
Ja, das ist für mich ein Film, der, also den mag ich echt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt finden würde, wenn ich ihn nochmal schauen würde, aber ich verstehe, wenn man den total theatralisch langatmig findet, weil die reden auch teilweise über Sachen, wo du dir so denkst, na, eigentlich müsste das jetzt nicht im Drehbuch stehen, das zieht sich hin, aber es ist wirklich ein sehr, sehr ekliger, gruseliger, gut gemachter Film. Hm.
Ja, dann bleibt uns noch Wojciech.
Ich vor kurzem gesehen, konnte ich leider überhaupt nichts mit anfangen. Worum geht's da? Erzähl doch.
Ich kürze es ab. Ich finde die Vorlage so viel besser bei Wojciech. Und Wojciech ist ja niemals komplett erschienen. Das Theaterskript sozusagen bei Wojciech. Und ich finde die Umsetzung von Wojciech halt nicht so pralle. Einfach weil Kinski ist zu alt für die Rolle. Georg Büchner, so, bevor ich mich jetzt zum Idioten mache. Den Georg Büchner, das waren Dramenfragmente. Und die Vorlage liest sich ganz okay. Ist ganz nett, die Geschichte, aber hoi, hoi, hoi. Werner Herzogs Wojciech, nee, nicht so. Ich weiß nicht.
Nee, ne? Sag doch mal, worum es geht.
Ja, es geht halt um Wojciech. Es ist so schwer zu sagen.
Naja, es geht um Wojciech und er ist so ein Mensch, der so von allen Seiten drangsaliert wird quasi, ne?
Ja.
Ja, und dann, er hat auch noch ein ungeborenes Kind, ne? Ein ungeborenes Kind. Geburt, die nicht geplant war, ein Kind. Und das macht ihm auch Probleme und dann diesen ganzen Außeneinflüssen zerbricht er quasi oder wird zum Wahnsinnigen irgendwann.
Ja, und
das ist eigentlich die Story.
Er ist ja auch vorher nie so ganz auf der Höhe und ich weiß nicht.
Ja, er ist so der Dorftrottel.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Wojciech geht bei mir einfach auch im Werk von diesen fünf Filmen einfach unter, weil Cobra Verde ist nochmal ein richtiges Hoch, ist wahrscheinlich der zweit- oder der drittbeste, so. Entweder ist es Fitzcarraldo, Aguirre, Cobra Verde oder halt Cobra Verde und Aguirre sind gleich auf. Cobra Verde geht's um Sklavenhändler, der nach Afrika fährt, um Sklaven zu handeln. Uff.
Ja.
Ja, und es geht halt wirklich nur darum, er kommt da an und dann muss er versuchen, da sich Respekt und Anerkennung zu erkämpfen. Der Mann, der dies alles hatte, war Cobra Verde. Danke für den One-Piece-Witz. Also, auf jeden Fall, Also Cobra Verde ist.
Den habe ich nicht gesehen.
Oh, ich spare mal aus, weil da will ich da nicht spoilern. Cobra Verde auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall. Das ist ein Film, der ist so von der Geschwindigkeit zwischen Fitzcarraldo und Aguirre. Also er hat nicht dieses ganz Schleichende von Aguirre, aber auch nicht dieses Rasante von der zweiten Hälfte von Fitzcarraldo. Er hat einfach so eine. Er ist etwas schneller, der Film. Das beschreibt es, glaube ich, gut.
Das ist okay. Und ist er denn auch so monumental?
Ja, also es gibt da ein paar Aufnahmen, da wirst du wirklich denken, das kann doch nicht wahr sein. Hervorragendes Ding. Also gerade die Kameraarbeit sehr
Okay.
schön.
Gut, dann haben wir darüber geredet. Wollen wir weitermachen mit meinem dritten Film?
Ja.
Also jetzt quasi, weil Nosferatu ist ja jetzt draußen.
Genau.
Ich habe einen sehr, sehr, sehr speziellen Film, den ich aber sehr, sehr mag.
Okay.
Oder sehr, sehr mochte, als ich ihn gesehen habe. Der heißt Nekromantik.
Oh, hab ich nicht gesehen, weil ich mich nur so bedingt dran traue. Okay.
Ist ein Film von Jörg Buttgereit. Ein Low-Budget, ja, Horrorfilm auf Super-8-Format gedreht, ganz amateurhaft. Und wenn man weiß, was Nekro heißt, Nekro bedeutet ja der Tod. Und Romantik ist die Liebe. Und darum geht es quasi auch in dem Film. Es geht um einen Mann, der in so einer, ja, so einem Bestattungs-, Säuberungs-, Unternehmen arbeitet und da halt viel mit Todesfällen und Leichen zu tun hat. Was ihm sehr gelegen kommt, weil er nekrophil ist. Nekrophil bedeutet, dass man sich zu Leichen hingezogen fühlt oder zu Toten. So sei es auf emotionaler oder sexueller Ebene. Ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema und ein absolutes Tabuthema. Aber dieser Film schafft es, das extrem speziell, aber wirklich sehr, sehr, sehr gut umzusetzen, finde ich. Weil er hat dann so eine Freundin zu Hause und irgendwann, und sie sagt ihm, weil die ist nämlich auch nekrophil und sagt zu ihm, auch bring doch mal endlich einen davon mit. Von den Toten. Und da bringt er einen mit und dann gibt es so eine ganz. Also der Film sieht unfassbar scheiße aus durch die Super 8 Kamera, was dem Film aber sehr gut zugute kommt irgendwie, dieser räudige Look. Und dann hast du so eine wirklich so eine Sexszene mit diesem Leichnam mit so ganz klassischer Musik unterlegt und so, und dadurch entsteht irgendwie so eine ganz, ganz eigene Atmosphäre. Irgendwie kommt es dann aber dazu, dass also es steht halt diese Dreiecksbeziehung, aber dann irgendwie sagt sie irgendwann, nee, das ist meine Leiche. Also die Freundin sagt, nee, das ist meine Leiche. Und sie brennt mit der Leiche durch. Und dann ist er quasi komplett allein und hat alles verloren. Und dann, also die ganze Geschichte ist so bekloppt, aber dieser Film ist so irgendwie atmosphärisch so verstörend. Also er ist so ganz billig, aber es ist irgendwie so eine ganz, ganz komische Atmosphäre. Er versucht sich dann halt er fängt dann seine Sorgen in Alkohol und sowas, und dann gibt's da so ein ganz fieses Ende. Der Film ist wahnsinnig kurz, der geht ja so 70 Minuten, aber ja, irgendwie ein sehr, sehr abgedrehter Film. Der Jörg Buttgereit hat auch gesagt, also Nekromantik ist ja auch so ein Film, der durchaus so beim kontroversen Kino unterzubringen ist, und ist ja auch ein Film, der an Bekanntheit dann erlangt hat und irgendwie auch eine gewisse Fanbase hat, ne? Aber Buttgereit, also viele finden den ja eigentlich, also es gibt, der Film hat ja durchaus seine Fans, und Buttgereit meinte aber, nee, wir wollten eigentlich nur einen billigen Film über einen komischen Typen der eine Leiche, in seine Leiche verliebt ist, drehen und wollten eigentlich gar nicht so ein großes Werk vollbringen. Und dass viele Zuschauer dann sowas Krasses, also sowas Vielschichtiges oder Gutes da rein interpretieren, das hätte er gar nicht gedacht von seinem Werk. Das ist halt so lustig.
Ja, im Sinne von, irgendwann gehört das Werk halt nicht mehr dem Schaffenden, sondern halt den Zuschauern und die interpretieren das so, wie es ihnen gefällt.
Ich finde auch nach dem Film kann man auch noch gut darüber nachdenken, wie Buttgereit jetzt zu dem Thema steht, zum Thema Nekrophilie.
Okay.
Also so ganz, weiß ich nicht, es ist ja lange her auch der Film bei mir, aber ich fand ihn atmosphärisch und generell so von der gesamten Machart, weil ich stehe halt auch auf diese exploitativen Bahnhofskinofilme, und da passt der halt auch extrem gut rein.
Ja, also es gibt so ein paar exploitative Bahnhofsfilme, da traue ich mich nicht ran. Da zählt so Cannibal Holocaust zu.
Ach so, für die Zuhörer, Bahnhofskino ist halt genau das, was der Name sagt. Das sind Filme, wo man dann, wenn man auf den Zug gewartet hat damals, also die Kinos waren halt im Bahnhof und da konnte man dann halt reingehen und sich kurz vor eine halbe Stunde auf dem Zug warten, musste eine halbe Stunde von so einem Film angucken. Und deswegen waren diese Filme, die da liefen, halt immer sehr simpel, dass man, auch wenn man mitten im Film reingeht, versteht, was da gerade abgeht. So gut erklärt,
Ja,
oder?
passt.
Und diese Filme sind dann meistens sehr reißerisch, sehr auf so halt genau das, was man irgendwie so leicht bekömmlich sich anmuten kann, sich reinziehen kann. So viel mit Erotik, mit Sex, mit Gewalt gespielt und sowas und gezeigt. Welche Filme sind denn bei dir so Bahnhofskinofilme, die, außer Cannibal Holocaust, die du nicht traust?
Alle. Also die ich mich nicht traue, das ist gar nicht so viel, aber Bahnhofskino ist für mich halt alles mit Pam Grier. Frauen in Ketten, Frauen im Bambusknast, all so ein Scheiß. Nur da habe ich halt auch die Faszination für vor irgendwie 10 Jahren mal verloren. Das ist so, das kommt leider nicht wieder. So gern ich es auch mal wieder so gucken würde, Ilsa, She-Wolf of the Bisch,
SS.
dann sagen wir es doch. Ja, da bin ich auch so. Ich hab den, aber okay, ich weiß nicht, da fehlt mir halt die Qualität, um noch drin Spaß zu haben.
Ja, ich bin im Moment in so einem Rutsch drin, dass ich viel mal wieder sowas gucke. Gut, das ist aber ein ganz anderes Thema. Hast du noch einen
Ja,
Film?
ich habe eher gesagt noch
Na dann, weiter.
32. Und zwar.
Marius, es waren drei Filme vorher gesehen.
Die
Egal, sag.
Edgar Wallace-Reihe. Und die habe ich aus einem bestimmten
Ach
Grund
so.
ausgewählt, weil die Edgar Wallace-Filme, einer steht für den anderen, die Filme sind austauschbar, aber die Filme belegen zwei Sachen. Deutschland hatte schon mal einerseits Genre-Kino und sehr ähnlich zum heutigen Marvel-Kino, dieses sich dauerhaft fortsetzende Universe, wie wir es ja heute so gern nennen. Und das kann man bei den Wallace-Sachen nicht unbedingt direkt als Universe bezeichnen, dass verschiedene Verstrebungen sind, aber manche Figuren traten immer wieder auf.
Kann man das so ein bisschen mit Godzilla vergleichen? Godzilla gibt es auch seit Ewigkeiten und es ist immer der gleiche Charakter, der halt mal leicht abgewandelt halt die Filme sind.
Bedingt. Also da ist es eher so, dass einzelne Figuren, zum Beispiel Sir John, also Siegfried Schürenbeck, trat immer wieder auf oder bestimmte Schauspieler waren immer wieder zu sehen. Klaus Kinski hat 16 Mal, also in 16 Filmen, den Wahnsinnigen gespielt. Und Eddie
Ja.
Arendt war in 23 Filmen der Comic Relief. Und das zeigte dadurch einfach, erstmal die Leute waren hungrig da drauf. Also 59 ging es ja los mit der Frosch mit der Maske, der ja gewählt wurde, weil es bei Goldmann-Taschenkrimis die 1 war und man dann sagt, oh, den probieren wir mal aus. Und das war so ein Erfolg, dass sie immer mehr durchgehauen haben. Das Gasthaus an der Themse hatte 3 Millionen Zuschauer. Das musst du dir mal überlegen.
Das ist für Deutschland richtig viel, oder
Also für
was?
die damalige Zeit ist es ganz gut. Man muss sich halt auch vorstellen, dass die Leute das Kino viel mehr frequentiert haben als wir heutzutage. Ich meine, bei uns ist es ja schon besonders, wenn Bond ein paar Millionen macht. Das ist halt gar nicht mehr der Fall. Also damals war Kinogang einmal bis zweimal die Woche vollkommen normal. Und ja, was ich an Edgar Wallace einfach schätze, es ist sozusagen 32 Mal derselbe Film. Meistens. Man hat dieselben Figuren.
Ich habe noch nie einen Edgar Wallace-Film gesehen.
Also sowohl für deutsches Kino als auch für Krimi-Kino definitiv wichtig, davon ein paar gesehen zu haben. Das ist definitiv auch Kino, was seinen Wert hat. Also Alfred Wohrer-Filme, einer der Regisseure, die hatten schon ihren eigenen Stil und ihren eigenen Spleen. Und deswegen, ich kann eigentlich nur die Reihe so als Ganzes empfehlen. Die laufen immer zu Weihnachten im Fernsehen. Immer. Also auf ZDF Neo oder sonst wo.
Wir nehmen das hier gerade am
Ja,
1. Dezember auf,
also
dann passt das ja.
wenn das noch vor Weihnachten hochkommt, die Folge, guckt mal so um Weihnachten rum, da wird immer irgendwas laufen. Und wenn nicht, steht in der Videothek sozusagen
Das
immer
sind aber auch, es
irgendwas.
gibt sicher auch welche auf YouTube. Es Das sind aber auch so TV-Filme eher, ne?
Nee. Das waren große Kinofilme, allesamt. Auch von der Produktionsqualität. Da wurde nichts. Also, das war jetzt kein High-Budget wie amerikanisches Kino, aber das war kein Low-Budget zusammengeschmiert. Das war großes Kino. Da darf man sich nicht vertun. Natürlich war es günstig, aber halt nicht Fernsehniveau. Das ist ja zur damaligen Zeit ja wirklich noch was ganz anderes, qualitätstechnisch.
Okay. Alles klar.
Ja, das waren so meine Sachen. Und ich kann jedem immer nur empfehlen, deutsches Kino hat so viele Facetten. Die Feuerzangenbowle, die ganzen Fassbinder-Filme, Schlöndorff, weiß nicht, Der Untergang, Margarete von Trotha. Es gibt so viel deutsches Kino. Deutsches Kino ist nicht schlecht. Ihr müsst nur mehr gucken.
Ja, ich finde auch. Also wir müssen halt sagen. Okay, ich will dich jetzt auch nochmal zum Abschied fragen. Würdest du sagen, dass es jetzt in unserer heutigen Zeit, 2021, immer noch richtig individuelles, gutes deutsches Kino gibt?
Ja, sicher. Also, das ist keine Frage. Es kommen jedes Jahr so viele deutsche Filme raus, von denen keiner was mitkriegt, weil sie auf irgendwelchen Festivals laufen und dann irgendwie auf irgendeinen x-beliebigen Streamingdienst geballert werden, wo man es nicht mitkriegt. Und es gibt so viele.
Ja, die gehen viel unter.
Ja, genau. Und das ist einfach die Sache. Christian Petzold macht alle 2 Jahre einen Film, den an der Kinokasse kein Mensch interessiert, aber die Filme sind immer gut. Immer. Und deswegen. Oh.
Gut, läuft bei dir der Drucker?
Der ist gerade angegangen.
Okay. So, dann würde ich sagen, was ist mit dem Talk? Oder möchtest du noch was sagen?
Nee, guckt auf unserem Kanal vorbei, der Filmdialog. Guckt schön die Reviews und schreibt uns keine Kritiken, sondern nur positive Nachrichten.
Und vor allem, wenn ihr natürlich wenn ihr gutes deutsches Kino sucht und Kritiken dazu, dann guckt bei euch vorbei.
Das auch.
Wie gesagt, eure erste war ja auch zu Fitzcarraldo.
Genau.
Ich glaube, da hast du sogar gesagt, weil wir das vorhin erwähnt hatten, Ilsa She-Wolf of the SS, dass dazu eine Review kommen wird. Hast du gesagt damals, weiß ich noch.
Ach, bestimmt. Ich glaube, da hatte ich sogar mal eine fertig zu, aber ach. Wofür? Wofür? Dann bespreche ich, keine Ahnung, die Farbe des Granatapfels lieber.
Gut. Ansonsten, genau, hört oder guckt bei euch rein, bei Marius und Lennart vom Filmdialog. Ihr seid eigentlich 2 Leute. Ansonsten sind wir zu hören. Das Filmcafé ist zu hören auf YouTube, auf Spotify, auf Apple und Google Podcasts, auf Breaker, auf Castbox und auf Radio Public. Und wir haben einen Discord-Server, wo ihr mit uns über Filme quatschen könnt und über Filme sprechen könnt oder schreiben könnt. Wir haben Instagram, Twitter, Letterboxd und Facebook. Auf Instagram bin ich immer sehr aktiv mit dieser Story. Also falls ihr da könnt ihr euch mal abstimmen, was ihr jetzt nächstes hören wollt oder irgendwelche anderen Fragerunden oder so, wenn euch das interessiert, dann gerne. Immer schön Kommentare in die YouTube-Kommentare. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal beim Filmcafé. Tschüss.
Ciao.